Es ist Mittwoch, der 6. November. Das ist der Fever Pitch Podcast. Mein Name ist Max Ropers. Wir sprechen heute über die Champions League mit Tom Kirsten von The Zone. Und los geht's.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Ja, Tom, schön, dass du da bist. Du bist Kommentator bei The Zone, hast gestern kommentiert, musst heute wieder ran. Wie ist es so in einer englischen Woche für dich?
Moin Max, erstmal schön, dass ich hier sein darf. Ist voll auf jeden Fall. Also ein Mittwoch, den wir jetzt da schreiben, ist auf jeden Fall ein Tag, der sehr, sehr voll ist. Gestern spät ins Bett gekommen, heute früh aufgestanden, jetzt wieder an die Vorbereitung und heute Abend geht's dann weiter.
Und du hast gestern Celtic gegen RB Leipzig kommentiert. Krasses Spiel. Ich habe gestern ein paar Bildschirme mehr aufgehabt und habe das dann ausgemacht, als RB in Führung gegangen ist, weil ich dachte dann so, ja, gut, dann kannst du das ja später nochmal in Ruhe dann angucken. So, und dann gucke ich 1-1 und dann 2-1. Nicolas Kühn, über den sprechen wir gleich noch kurz. Was war das für dich als Kommentator vom Gefühl her, so ein Spiel? Weil das war schon, hätte ich nicht gedacht, dass RB Leipzig sich die Führung so aus der Hand nehmen lässt.
Das ist tatsächlich ein wahnsinniges Spiel gewesen. Ich habe es in der Konferenz auf The Zone kommentiert. Das heißt, ich durfte des Öfteren Tor schreien. Es war ein wahnsinniges Spiel. Es hat super angezündet. Ich saß ja nicht im Stadion, sondern im Studio bei uns. Aber das war was ganz Besonderes. Also es ist tatsächlich auch das erste Spiel von mir, oder erste Heimspiel von Celtic gewesen. Und klar liest man viel über diese Stimmung, aber das war so eine magische Champions League-Nacht. So kann man es, glaube ich, beschreiben.
Ja, Celtic sowieso. Also wenn man sich an dieses eine Spiel gegen Barca erinnert, wo sie mit 11% Ballbesitz gewonnen haben. Also da ist ja immer Rambazamba und wie die Leute ausrasten nach einem Tor ist irgendwie nochmal anders. Es ist so richtig Party. Vielleicht hat man so ein bisschen was von den Schotten bei der Euro mitbekommen, aber das ist nochmal anders, ne? Dann geht die Musik da los und ja, Nicolas Kühn, deutscher Spieler, einst ein Supertalent. Wir haben ja eben kurz schon seine Vita gesprochen. Einst ein Supertalent gewesen, was dann von RB Leipzig zu Ajax gegangen ist, mit 18 Jahren noch kein Profispiel gehabt. Da dann, ich sag mal, nicht wirklich was geworden, zu Bayern in die zweite Mannschaft, Erzgebirge Aue, dorthin verliehen, dann für 500.000 Euro zu Rapid Wien und jetzt im Winter von dort zu Celtic Glasgow für dann 3,5 Millionen Euro gewechselt. Und jetzt ist er auf dem Höhepunkt seiner bisherigen Karriere. Und ich muss dich fragen, ist das schon einer für die Nationalmannschaft, wenn du ihn jetzt gestern so 90 Minuten gesehen hast?
Boah, wenn man sich nur das Spiel gestern anguckt, dann spricht er, glaube ich, wenig gegen. Wahnsinniger Spieler, unfassbares Tempo. Ist, glaube ich, der zweitschnellste Spieler dieser Königsklassensaison hinter Hakimi. Was den Endspeed angeht, hat einen wahnsinnigen linken Fuß, hat ja auch kurz nach seinem 1-0 noch so eine herausragende Vorarbeit zu einer Großchance mit dem Außenriss gegeben, so in die Tiefe. Also da hat man schon sehr, sehr viel gesehen, was auch der deutschen Nationalmannschaft helfen könnte. Aber es braucht auf diesem Level sicherlich noch ein paar mehr Spiele, weil man muss ja immer sagen, die schottische Liga fällt dann vielleicht international doch noch ein bisschen ab. Aber gestern war zumindest mal ein Fingerzeig.
Also ich bin auf jeden Fall kurz davor, mir jedes schottische Spiel von Celtic anzugucken. Das war richtig stark. Das hat so ein bisschen auch so ein, ich sag mal, so ein bisschen was von Genie, so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen mal schlampiges Genie, aber so ein bisschen was Sonderbares, was er so hatte. Das erste Tor, den da so rein zu chippen, das kann auch in 8 von 10 Fällen mal so, also was ist das denn für ein arroganter Abschluss, kann man dann vom Kommentator wie dir dann sich anhören. Aber das war schon stark, ne? Und ja, du sagst es, Speed, Dribbling, Pässe, Übersicht, das mit dem linken Fuß. Liverpool, nur weil die dieselbe Hymne haben, heißt es nicht, dass der auch da schon hin muss. Aber das war schon richtig stark, ne? Brendan Rodgers, glaube ich, auch der richtige Trainer für so einen Spieler. Aber wir müssen ja auch über RB sprechen. Und das war jetzt die vierte Niederlage im vierten Champions-League-Spiel. Ja, sie hatten einen schweren Spielplan. Atletico, dann Juventus, Liverpool und jetzt Celtic. Aber 0 Punkte können nicht der Anspruch eines, ja, deutschen Spitzenteams sein, wenn sie denn eins sein wollen. Und sie haben ja gegen Juventus auch ein bisschen peinlich verloren, nach Überzahl eine Führung hergegeben. Wie ist das denn jetzt gestern nach einem 1-0 aus den Händen geglitten? Das habe ich so Nicht erwartet, habe ich ja schon gesagt. Aber was läuft in dieser Mannschaft gerade falsch?
Also ich würde nicht sagen, dass man das aus der Hand geben jetzt komplett nur auf die Stimmung schieben kann, weil, wie du richtig schon sagst, Atletico, Juve, da haben sie auch schon Führung aus der Hand gegeben, gegen Juve ja sogar zweimal. Vielleicht fehlt dieser Mannschaft ein bisschen die Reife. Man hat im Sommer auch viel davon gesprochen, dass es keinen großen Kaderumbruch gab, nur Dani Olmo ist gegangen. Ansonsten hat man viele Spieler beisammen gehalten. Es gab Spieler, die den nächsten Entwicklungsschritt gegangen sind, wie ein Luqueba, der gestern gefehlt hat, auch schmerzlich gefehlt hat, das muss man dazu sagen. Es gibt Spieler, die schon lange dabei sind, Säulen dieser Mannschaft, wie ein Orban, der auch eine super Saison spielt, ein Gulacsi, der gestern gepatzt hat. Also es kommen auch noch individuelle Dinge dazu. Also man kann schon sagen, dass eigentlich die Vorzeichen sehr gut waren. Aber ich finde, dass gerade diesen jungen Spielern, wie einem Antonio Nusa, wie einem Vermehren, das war jetzt eher gegen Atletico der Fall, der hat gestern gar nicht gespielt, um da jetzt einfach nur mal zwei in den Raum zu schmeißen, dass denen vielleicht diese große Bühne, diese großen Spiele, die Erfahrung einfach noch ein bisschen abgeht. Und irgendwie war es gestern schon erstaunlich, dass die Mannschaft nach einer schwierigen Anfangsphase, so 20 Minuten, eigentlich super reinkam, dann wie er Standard ja das 1:0 macht, eigentlich alles im Griff hat, auch noch Chancen aufs 2:0 hat, auch gute Chancen und dann komplett so in sich zusammenbricht. Und ich hatte so das Gefühl, dieser Treffer, das 2:1 quasi mit dem Pausenpfiff in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, der hat sich so angebahnt und dann habe ich gedacht, boah, Leipzig ist vielleicht doch noch nicht das Top-Team, dass das jetzt gerade abkann.
Ja, und also die Champions League in diesem neuen Modus ist ja nochmal, also das ist ja schwerer in dem Sinne, wenn du so einen Spielplan hast. Da kommen jetzt auch noch schwere Gegner, als nächstes gegen Inter Mailand, dann Aston Villa, Sporting Lissabon, gestern 4:1 gegen Man City gewonnen und dann zum Schluss Sturm Graz, die jetzt auch, wie man gestern bei Dortmund gesehen hat, keine Laufkundschaft sind. Das ist richtig schwer und ich glaube, man kann schon fast sagen, das ist fast unmöglich, noch in diese ersten 24 zu kommen. Ich habe gestern mal den Tabellenrechner angeschmissen, weil ich es mir auch noch nicht so richtig ausrechnen konnte. Und ja, da sind sie bei mir am Ende auf 7 Punkte gekommen und sind dann auch raus. So, und dann ist man ja auch komplett raus. Und das finde ich, dann ist schon für eine Mannschaft, die ja auch wieder sehr viel investiert hat. Und wir reden ja immer gern von so Rucksäcken, wenn Maxi Bayer 30 Millionen kostet. Bei RB Leipzig haben auch einige fast 30 Millionen gekostet. Also Christoph Baumgartner, das ist jetzt kein junger Spieler in dem Sinne mehr, das ist ein erfahrener. Nicolas Seiwald sollte eigentlich auch mehr funktionieren. Du hast Luqueba angesprochen, gestern hat dann Bichabu gespielt. Auch sehr teuer gewesen, auch noch sehr jung. Es wirkt manchmal wie so ein. Der Kader wirkt natürlich talentiert, aber er wirkt manchmal wie so ein, wenn wir so Manager spielen oder FIFA spielen, viele mit hohem Potenzial verpflichten und dann irgendwie gucken, dass das funktioniert. Aber in der echten Welt scheint das ja eben nicht so zu funktionieren. Und ich glaube dann, wie du es ansprichst gerade, wenn dann so mal so ein Nackenschlag kommt, kurz vor der Pause, so ein Kinnhaken, 2:1, in der zweiten Halbzeit wurde es ja noch schlechter. Sie hatten weniger Ballbesitz, sie hatten weniger Chancen, Celtic hatte mehr Chancen. Da kam ja gar kein Aufbäumen mehr. Und da finde ich dann, wenn man so von Teambuilding, Teamchemie spricht, wo auch immer Nuri Sahin zum Beispiel in die Verantwortung gezogen wird, bei Leipzig sehe ich davon sehr, sehr wenig. Und der gute Saisonstart, der wirkt wie ein, ja, wie ein bisschen glücklich zusammengeschustert.
Ja, das sind ja immer so ein bisschen die Medienmechanismen im Fußball, dass ein Team irgendwie drei Spiele gut spielt und dann werden sie in die Champions League oder zum Meistertitel geredet und dann spielen sie wieder drei Spiele schlecht und dann ist wieder die Krise da. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Leipzig hat eine mittelschwere Verletztenkrise. Das kommt auch noch dazu. Ich finde, Xavi fehlt enorm mit Ball. Das ist eins der großen Themen bei Leipzig. Das Spiel mit Ball. Rose steht für diesen RB-Fußball, Umschaltfußball. Deswegen liegt ihnen das grundsätzlich eigentlich auch weniger Ballbesitz zu haben, und dann in diese Umschaltaktion zu kommen. Das haben sie gestern fast gar nicht geschafft. Openda oder auch Cesco sind überhaupt nicht in die Tiefe gekommen. Das ist ja das, was sie dann auch auszeichnet. Das hat Celtic auch wahnsinnig gut verteidigt, muss man sagen, mit viel, viel Leidenschaft. Wie übrigens auch schon Dortmund am vergangenen Wochenende. Die haben auch mit viel Leidenschaft verteidigt. Und dann hast du RB so das Prunkstück im eigenen Spiel genommen. Und mit Ball fällt ihnen halt einfach super wenig ein. Und dann merkt man wieder, Dani Olmo fehlt dann vielleicht doch mehr, als man dachte. Kein großer Kaderumbruch, ja. Aber es lastet viel auf den Schultern von Xavi. Ich finde, Christoph Baumgartner hat ein, zwei gute Spiele gemacht, hat Potenzial, aber er ist kein Xavi. Er ist ja so ein bisschen in dieser Rolle quasi, in dieser Zehner-Achter-Rolle von Xavi. Ja, und ich finde, das ist ein Problem, das unter Marco Rose jetzt schon so mehr als nur ein paar Wochen mitschwabert.
Ja, ich finde auch, dass man da ein bisschen drüber sprechen muss, dass jetzt mal der nächste Schritt kommen muss, weil ist ja schön, dass RB Leipzig dieses Pressing, und ich finde, jetzt haben sie jetzt gestern auch nicht so durchgezogen, ne? Also das war, ist nicht mehr dieses komplett vorne raufgehen. Das ist gefühlt so ein Mittelfeldpressing, was ja von vielen Trainern auch so als Wischiwaschi bezeichnet wird. Entweder komplett vorne rauf oder ganz hinten rein. Das war gestern gar nichts von beiden. Wenn dann auch so ein bisschen die Zweikampf, nicht Härte, aber so, ja, die Präsenz in den Zweikämpfen fehlt. Also Benjamin Henrichs, der muss ein Führungsspieler in dieser Mannschaft sein. Der wurde gestern schwindelig gespielt von Nicolas Kühn auf der linken Abwehrseite. Und wie du schon sagst, ich finde, da muss man dann auch mal irgendwie eine neue Idee entwickeln. Es hat sich jetzt langsam auserzählt, dieser Pressing-Fußball. Das ist jetzt RB Leipzig, so viel Tradition haben sie dann doch. So lange kannst du das nicht mehr durchziehen. Die Mannschaften, die gerade funktionieren, VfB Stuttgart, Leverkusen letztes Jahr, auch Mannschaften wie Freiburg, auch Mannschaften wie Frankfurt zu teilen, haben Ideen mit dem Ball. Vielleicht nicht in jedem Spiel, aber sie haben sie. Und das geht Leipzig ab. Und gefühlt ist es so, wenn der Spielverlauf nicht so in ihre Richtung läuft, oder aber auch wenn er in ihre Richtung läuft, und sie haben nicht diese Stabilität. Und da fehlt mir so auch so ein Sechser, der das abfehlen kann. Da gibt es aktuell keinen. Ja, weil es vielleicht auch auf dieser Position mehr Erfahrung braucht. Und das ist ja oft nicht das, auf was RB setzt, ne? Also da kommt dann so ein bisschen dieses, wir wollen Spitzenteam sein, aber wir wollen auch sehr viele Talente entwickeln. Das ist dann manchmal ein bisschen unmöglich, beides zusammenzukriegen.
Ja, diese Sechserrolle ist auch bei Leipzig super interessant, weil es ja häufig die Spieler sind. Wir haben jetzt medial auch viel von Rodri gelernt in den letzten Wochen mit dem Ballon d'Or-Gewinn, der ja immer so unterm Radar läuft im Prinzip, aber einer der wichtigsten Spieler ist. Bei Leipzig fehlt Xaver Schlager extrem. Der fehlt extrem. Der wird bald wieder einsteigen, das wird denen helfen, aber du merkst das. Kampel war verletzt, der hat jetzt gestern an der Seite von Haidara gespielt. Haidara ist aber auch nicht dieser ganz klassische Sechser, sondern eher auch offensiv ausgerichtet. Ich finde, diese Aggressivität, gerade auch gegen den Ball, die fehlt bei Leipzig, gerade auch in diesen Momenten halt, wo du vorne den Gegner versuchst zu erpressen. Und dann haben sie viele junge Spieler, sie haben einen Vermehren da, der sicherlich extremes Potenzial mit sich bringt, aber auch ja einfach noch nicht so erfahren ist, dem einfach noch viel fehlt in seiner Entwicklung, was auch völlig normal ist. Also da merkst du das schon klar. Und wie gesagt, es gibt sicherlich auch genug individuelle Qualität auf dem Platz, um auch gegen eine Mannschaft wie Celtic nochmal ein, zwei Tore zu erzielen in der zweiten Hälfte, keine Frage. Und sie hatten ja auch ein, zwei Chancen. Schmeichel hat gestern auch super gehalten. Aber mir kann jeder, der mir erklären möchte, dass Leipzig da irgendwie eine Idee mit Ball hat, den würde ich gerne mal die zweite Hälfte gestern vorspielen und sagen, ja, erklär mir das mal. Wo war da die Idee?
Ja, es ist ernüchternd. Also das muss man so klar sagen. Natürlich ist ein Xaver Schlager auch ein guter Fußballer, der dann auch schwer zu ersetzen sein wird, aber die Probleme gab es ja auch mit ihm. So ehrlich muss man auch sein. Ne? Also die letzte Saison war jetzt wirklich keine großartige von Leipzig. Das war in allen Wettbewerben, wenn mich jetzt gerade nicht alles täuscht, nicht zufriedenstellend. Es redet dann natürlich keiner drüber. Es sind dann immer wieder diese 66 Punkte, die du holst. Aber ein VfB Stuttgart war letztes Jahr mit deutlich weniger Mitteln zum Beispiel besser. Und ja, ich bin gespannt, ob sich da auch dann mit Jürgen Klopp in den nächsten Monaten, Jahren was ändern wird. Ob der auch so tief reingehen wird in diese Alltagsthemen, denn er kennt ja auch Marco Rose, da muss mehr kommen, denn anders brauchst du dir das nicht rechtfertigen. Wenn du eine Spitzenmannschaft sein willst, dann musst du in diesen Sachen gut sein. Es bringt dann nichts zu spielen wie ein Underdog wie Mainz 05 oder Union Berlin. Das ist dann halt einfach zu wenig. Zu wenig war es auch bei Bayer Leverkusen gestern. Du hast das natürlich dann nicht live gesehen, aber du hast dich natürlich informiert, wie ein vorbildlicher Gast in diesem Podcast das macht. 0-4 in Liverpool. Halbzeit 0-0, da war es noch ausgeglichen, aber jetzt nicht zum ersten Mal ist es so, dass Leverkusen in der zweiten Halbzeit den Faden verliert, gerade wenn ein Gegentor fällt. Du beobachtest sie auch viel in der Bundesliga. Wo ist da das Muster?
Also das Muster ist erstmal, dass sie deutlich mehr Gegentore fangen als noch in der vergangenen Saison. Das ist ja so ein bisschen das Thema. Man hört irgendwie aktuell von Woche zu Woche Granit Xhaka reden, der übrigens sehr gut redet, Post-Match in den Interviews. Aber immer wieder Themen anspricht, Defensivleistung, individuelle Fehler. Ich habe das Spiel gestern, wie gesagt, nicht in Gänze gesehen und man war ja auch gut drin nach der ersten Hälfte, hatte auch Chancen, in Führung zu gehen, ist ja sogar in Führung gegangen, zu Recht aberkannt nach dem Handspiel von Frimpong. Aber ja, ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, weil dieses Spiel gestern ist sicherlich ein Spiel, was man verlieren kann. In Anfield gegen Liverpool, gegen dieses Liverpool, das erstaunlicherweise unter Arne Slot ja schon wieder auf Kurs der besten Klopp-Zeiten unterwegs
die
ist.
Slot-Maschinen, wie sie
die Slot-Maschinen,
nennen.
Das, also deswegen, da muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen, das jetzt alles schlecht zu reden. Und ich hatte im Vorfeld von dem Spiel auch so ein bisschen was gelesen und dann gab es auch ein, zwei Experten, die gesagt haben, ja, eine Niederlage wäre jetzt auch kein Weltuntergang für Leverkusen, man steht ja auch in der Bundesliga noch vernünftig da, man hat eine dominante, vielleicht sogar die beste Saisonleistung, haben sie ja mal alle gesagt, gegen Stuttgart gezeigt, auch wenn man dieses Spiel nicht gewonnen hat, da war es dann die Chancenverwertung und ein guter Alexander Nübel, aber das führt jetzt zu weit. Aber ich glaube, das große Problem ist zum einen dieses Selbstverständnis aus dem letzten Jahr, was einfach nicht mehr so da ist, was glaube ich auch zu erwarten war, dass das nicht mehr so da ist. Und dann, dass man hinten einfach unsicher ist. Also man es führt zu vielen Fehlern, und man lässt sich auch dann wie gestern mit häufiger dem gleichen Muster immer wieder überspielen, die offensiven Außenverteidiger, die dann Räume schaffen hinten über die Außen, sind ja gestern auch zwei, drei Tore gefallen. Also ich finde, da sind schon vereinzelt Muster zu erkennen.
Ja, und es war so, dass, also ich habe das Spiel wirklich komplett dann gesehen und du hast die ersten 45 Minuten gedacht, oh, ist das ein Gehacke. Aber es war ein Gehacke auf höchstem Niveau, weil beide Mannschaften wirklich im Mittelfeld echt gut gearbeitet haben. Palacios ist natürlich dann wieder da, das ist ein Faktor. Der hat den auch gefehlt. Der ergänzt halt auch Xhaka und Garcia dann gestern auch ganz gut. Nach vorne ging dann aber auch wenig, weil du halt einen geopfert hast, der vorne mit dabei ist, wenn du halt so ein Mittelfeld dann aufbietest. Und auch ein Hincapié hat es stark gemacht gegen Mo Salah für eine Halbzeit. Irgendwann ist aber Mo Salah auch einfach ein Spieler, den du nicht mehr alleine stoppen kannst. Das ist ein, der erfindet sich gerade neu. Der ist jetzt nicht mehr der Allerschnellste, der bricht dir nicht immer wieder auf rechts durch. Aber der zieht dann halt in die Mitte, wie Nicolas Kühn. Hat er sich was abgeschaut. Und spielt dann die Pässe. Der hat gestern 5 große Chancen kreiert. Das ist der Topwert gewesen. Der hat mehr Chancen kreiert als Leverkusen zusammen. Und das ist einfach, das ist dann einfach für eine Mannschaft wie Leverkusen, wenn die dann eben nicht mehr diese Stabilität hat, wenn dann den Grimaldo zu weit nach vorne zieht. Und ich glaube, da ist dann auch so ein Punkt. Denn sie kriegen ein Tor, dann wollen genau diese Creator, Frimpong, Grimaldo, wollen mehr nach vorne machen. Dann sitzt sie weiter vorne und dann ist hinten aber alles offen und dann kommt das 2-0, dann kommt das 3-0. Und das ist halt sehr bitter. Und ich, das hat man ja auch in anderen Spielen jetzt schon gesehen, dass das einfach gerade so ein einerseits eben diese Positionierung, aber auch dann so die Stabilität echt fehlt, wenn ein Tor fällt. Bayern hätte nach dem 1-1 gegen sie noch 2-3 machen können. Selbst Holstein Kiel hätte das Spiel noch drehen können, damals in Leverkusen. Das ist einfach krass und ich gebe dir recht, dass Leverkusen das jetzt nicht alles zu schlecht drehen sollte, aber wenn man jetzt auf die Ergebnisse der letzten 6 Wochen schaut, dann ist da ein Sieg gegen den AC Mailand, dann Holstein Kiel 2-2, dann der Sieg gegen Frankfurt, der sehr, sehr glücklich war wegen der Schiedsrichterentscheidung, Start Brest 1-1, Werder Bremen 2-2, gut, Elversberg im Pokal 3-0 geschlagen und jetzt 0-0 gegen Stuttgart und jetzt 0-4 in Leverkusen. Ich glaube, du würdest mir zustimmen, dass jetzt eine Serie gegen den VfL Bochum, gegen Heidenheim und gegen RB Salzburg gerade recht kommt.
Ja, absolut. Also das sind drei Spiele, die musst du mit dem Leverkusener Selbstverständnis gewinnen. Und dann sind wir wieder bei wahrscheinlich einem etwas besseren Zwischenfazit. Keine Frage. Wir müssen ja immer wissen, wo setzen wir die Maßstäbe an. Wir haben gerade eben über RB Leipzig gesprochen. Die haben selber den Anspruch, nach vielen Jahren sagen wir mal, Positionen 3, 4, 5, jetzt auch mal den Step nach oben zu machen. Leverkusen hat das letztes Jahr geschafft mit einer herausragenden Saison. Die wollen jetzt natürlich daran anknüpfen. Das ist jetzt, das muss wahrscheinlich auch einfach der Anspruch sein. Was willst du, wenn du Meister geworden bist und, sagen wir mal, den Kader nicht großartig verändert hast, der Trainer ist geblieben, was willst du dann nächstes Jahr sagen, nee, uns reicht jetzt irgendwie Platz 3? Was wir jetzt, wenn wir jetzt mal über die Bundesliga sprechen, Champions League, ist natürlich der Anspruch ebenso hoch, also da irgendwie nach dem Maximalen zu greifen. Natürlich, warum denn auch nicht? Von daher, ja, ist das vielleicht eine kleine Ergebniskrise, aber wie gesagt, sie haben gegen Stuttgart wirklich stark gespielt. Am Ende machen sie zwei, drei Tore, dann spricht man vielleicht auch wieder anders über das Spiel. Klar, du kannst Holstein Kiel, was für mich ein bisschen unerklärlich war, wie man das dann so aus der Hand geben kann, weil sie da auch super dominant zu Beginn waren. Kannst du auch nochmal mit reinschmeißen. Frankfurt, also es waren schon Spiele dabei, die nicht stark waren, wo sie Probleme offenbart haben. Aber sie haben ja bis auf Liverpool jetzt auch keins dieser Spiele verloren. Es gab diese eine Niederlage gegen Leipzig. Ansonsten gab es keine einzige Niederlage über die Saison hinweg. Das heißt, es ist wirklich auch schwierig, das jetzt komplett schlecht zu reden. Das tun wir ja auch gar nicht, keine Frage. Aber natürlich, das sind auch die Mechanismen eines Top-Teams. Wenn du gegen Bochum, Heidenheim und auch RB Salzburg spielst, dann musst du die drei Spiele gewinnen.
Ja, und was natürlich auch Leverkusen jetzt nochmal härter trifft, auch wenn sie letztes Jahr schon Europa League gespielt haben. Und da war natürlich auch schon viel entschieden, als dann die entscheidende Phase kam in den Pokalwettbewerben. Dieses Jahr ist es ja, ich weiß nicht, ob es, also jetzt waren es ja noch gar nicht mehr Spiele, weil die Extraspieltage kommen ja erst noch, aber du siehst bei Leverkusen schon so ein bisschen, die haben zu kämpfen mit der Kondition. Leipzig hat viele Ausfälle, Dortmund hat viele Ausfälle, die Bayern haben auch schon mal auf Musiala verzichten müssen. Also es ist schon gerade dieses Jahr richtig hart mit den europäischen Wettbewerben. Du kommst aus einem großen Turnier, gerade die großen Vereine. Da ist dann auch wahrscheinlich auch mal ein bisschen mehr Pragmatismus notwendig, ne? Und ich glaube, das fehlt dann vielleicht so einer Mannschaft, die letztes Jahr wirklich so ihre Idee hatte, die super funktioniert hat. Ich glaube, da ist dann nochmal doppelt schwer, davon dann abzuweichen, um dann wirklich sich mal auch so 1-0 durchzuwürgen.
Ja, wahrscheinlich schon. Du musst ja auch sagen, das sind so Nuancen, die auch Spiele entscheiden. Gestern, wie gesagt, kannst du ja auch in Führung gehen. Wer weiß, wie das Spiel dann ausgeht. Liverpool hat schon so häufig gezeigt, dass sie eine Mannschaft nach einer Führung irgendwann auch erdrücken können, auch aus dem Nichts, in Anführungszeichen. Das kam jetzt nicht komplett aus dem Nichts, die Führung, aber das 4-0 war am Ende ja wirklich eine Machtdemonstration in der zweiten Hälfte. Von daher, ja, bin ich da komplett bei dir. Leverkusen braucht vielleicht, was die kommenden Spiele angeht, erstmal Ergebnisse.
Ja, und also Bochum, gut, neuer Trainer Dieter Hecking, da ist schon mal was schiefgegangen. War ja auch, glaube ich, bis auf Leipzig das letzte Spiel, was Leverkusen verloren hat, war ja in Bochum. Ja. Auch schon mit Xabi Alonso. Mal gucken. Es sieht aber auch für Leverkusen, wenn wir jetzt nochmal ganz auf die Tabelle schauen, das müssen wir dann auch manchmal machen. Ich glaube, da tun sich sehr viele noch schwer mit dieser Tabelle. Wenn man da einmal reingeht, ist Leverkusen gerade auf Rang 11, das heißt gerade diese Zwischenrunde. Da würde man dann gegen den 22. spielen, das ist aktuell der VfB Stuttgart. Und das würde auch dann gehen. Und natürlich, man muss, glaube ich, nur so ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht so abschlachten lässt. Und 0-4, das ist dann immer noch eine andere Ansage als 0-2. Aber nichtsdestotrotz ist da noch alles drin. RB Salzburg muss dann eben geschlagen werden. Dann kommen die nächsten Spiele dann im Januar in der Champions League. Da geht's dann auch zu Atletico Madrid und dann zum Schluss noch gegen Sparta Prag. Nicht so leicht, aber du hast da jetzt eigentlich schon ein Polster, wo du sagen kannst, wir erreichen diese Zwischenrunde und dann haben wir, glaube ich, da auch alle gute Chancen, dann ins Achtelfinale zu kommen. Und ich glaube, das dürfte dann auch so das Minimalziel für Leverkusen sein. Für Dortmund ist es ähnlich, würde ich sagen. Die haben eigentlich einen besseren Start jetzt gehabt in der Champions League. Jetzt gab es zwei dreckige Siege. Also RB Leipzig, das war stark, aber es war trotzdem natürlich hart erkämpft, wie du schon vorhin gesagt hast. Jetzt Sturm Graz. Sehr schwere Verletzungsprobleme bei Dortmund. Pascal Groß muss Rechtsverteidiger spielen. Cole Campbell ist da der zweite Joker. Also junger Spieler, bisher jetzt noch nicht so viele Spiele gemacht für Dortmund. Emre Can spielt Innenverteidiger. Alexander Meyer steht im Tor. Also das ist schon richtig hart. Kann man da jetzt schon von Trendwende sprechen bei Dortmund oder muss man da wieder vorsichtig sein und vielleicht so ein Bundesligaspiel gegen Mainz am Wochenende nochmal abwarten?
Ich habe hier parallel gerade mal die Ergebnisse aufgemacht von Dortmund in dieser Saison, um mir das mal so ein bisschen nochmal vor Augen zu führen und natürlich auch diese Verletztenliste. Ich wäre da sehr vorsichtig, muss ich gestehen, weil Dortmund diese Saison schon des Häufigeren nach vielleicht vernünftigen Leistungen oder zumindest Ergebnissen dann doch wieder schwache Performances gezeigt hat. Deswegen bin ich da sehr vorsichtig. Das Spiel gestern konnte ich quasi in der Konferenz parallel ein bisschen mitverfolgen. Da haben sie sich ja auch durchaus schwer getan mit einer besonderen Aufstellung, haben aber auch am Ende verdient gewonnen, spätes 1-0 gemacht. Auf das gute Spiel gegen Leipzig sicherlich das die richtige Antwort beziehungsweise das richtige Ergebnis, was dann auch aufbaut, weil, wie ich gerade gesagt habe, eine gute Leistung reicht allein ja nicht. Ich finde, was da schon deutlich wird, ist diese Diskrepanz zwischen Heim und Auswärts. Und da waren wir ganz am Anfang auch beim Celtic Park. Dortmund kann zu Hause auf jeden Fall was entfachen. 80.000, da ist richtig was drin im Signal Iduna Park. Dann kannst du auch enge Spiele sicherlich nochmal auf deine Seite ziehen. Es war ja richtig wie eine Erlösung gestern, dieses 1-0, wenn dann alle durchdrehen. Das fehlt natürlich auswärts. Da haben sie teilweise sehr schwache Spiele gezeigt. Augsburg, Wolfsburg jetzt zuletzt. Ich würde Real jetzt mal ein bisschen ausklammern. Da gab es ja diese taktische Nummer gegen Stuttgart.
Union Berlin, Werder Bremen. Also das ist schon ein Muster, ja, ne?
Das ist ein Muster, auf jeden Fall. Und deswegen wäre ich da sehr vorsichtig, von sowas wie einer Trendwende zu sprechen. Es kommen jetzt, wenn wir eben bei Leverkusen waren, kommen auch so Spiele, die auf dem Prüfstand dann stehen, auswärts in Mainz, zu Hause gegen Freiburg. Das sind Spiele, die musst du als Borussia Dortmund gewinnen und die musst du eigentlich auch dominant gewinnen. Und auch mit der Personalsituation musst du da, glaube ich, dominant auftreten. Das ist einfach auch der Anspruch, den Dortmund an sich stellt. Ich bin trotzdem noch ein bisschen kritisch, weil ich in den Spielen, die ich jetzt von Dortmund gesehen habe, mir häufig auch so die ganz klare Idee von Nuri Sahin im Spiel gefehlt hat.
Ja, es ist für ihn ja auch, das merkt man ja fast in jedem Interview davor und danach, wirklich sehr, sehr harte Arbeit. Der muss sich wirklich da echt durchbeißen, hat jetzt echt Probleme und manchmal ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass so viele verletzt sind, weil er dann gar keine Alternativen in der Aufstellung hat und wirklich dann auch sich dann darauf konzentrieren kann, okay, was spielen wir heute? Und das haben sie dann ja, auch wenn es nur 1-0 war, die Zahlen sprechen für sich, über 20 Torschüsse, das war schon ein verdienter Sieg und Sturm Graz, wie gesagt, keine Laufkundschaft, aber ist Champions League, ne? Also da sollte man dann auch immer noch, auch wenn es jetzt vielleicht nicht der größte Name war, ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich glaube auch, Dortmund in der Champions League, gerade seit die Stehplätze zugelassen haben und seit da wirklich dann auch 80.000 rein dürfen in der Champions League, da haben die ja gefühlt noch kein einziges Spiel verloren. Also die sind jetzt ja ins Finale gekommen. Haben jetzt wieder zwei Spiele gewonnen. Also das ist halt wirklich ein krasser Vorteil, den auch internationale Teams vielleicht auch gar nicht so gut kennen wie deutsche Teams. Und die haben ja auch da, gewinnen ja auch fast nie dort. Deswegen, also das ist schon stark. Und ich glaube, bei Dortmund, ja, das sind halt die Spiele, wo sie es immer entschieden hat für sie. Augsburg, in also in Augsburg, bei Union, in Mainz, in Heidenheim. Die müssen noch zum FC St. Pauli, die müssen noch nach Kiel. Also das sind eben diese ekligen Spiele. Und ich glaube, da ist dann auch die Idee noch mal wichtiger als dann zu Hause. Ich kann dich nicht entlassen aus diesem Podcast, wenn du mir sagst, wer deine Titelkandidaten sind. Denn ich habe so das Gefühl, dass die Bundesliga da dieses Jahr keine Rolle in der ersten Liga spielt. Aber ich würde dir gerne den Vortritt lassen.
Titelkandidaten für die Champions League meinst du natürlich.
Ja, genau.
Ja, also die Liga-Phase ist ja noch jung. Wir haben 8 Spieltage. Es sind jetzt gerade mal 3,5 gespielt. Also heute Abend kommt dann ja auch noch was. Deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Liverpool ist schon sehr stabil unterwegs. Auch das gestern war wieder so eine Prüfung gegen Leverkusen 4-0, auch wenn zu Hause. Das war schon stark. Und die Slot-Maschine, von der wir vorhin gesprochen haben, die rollt. Also deswegen, ja, kann man die sicherlich mit dazu zählen. Bei den anderen Teams bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Ich kommentiere später Paris gegen Atletico Madrid. Da bin ich auch mal gespannt. Die sind ja beide auch, sagen wir mal, durchwachsen in die Königsklassensaison gestartet. Beide mit 4 respektive 3 Punkten. Also da wird sich heute auch ein bisschen was entwickeln. Ganz wichtiges Spiel. Und ich finde, das zeigt auch, dass diese neue Liga-Phase doch auch wirklich Spannung mit sich bringt. Spannende, enge, gute Duelle und auch Top-Duelle jetzt schon in dieser frühen Phase. Und ja, man muss mal gucken. Also die KI hat ja ausgerechnet, ich glaube, 9 Punkte reichen für die Top 24, also diese Playoffs, die Zwischenrunde. Und 15 Punkte reichen dann höchstwahrscheinlich zumindest für die Top 8. Da ist, wie gesagt, Liverpool jetzt schon knapp dran. Da gibt es ein paar Überraschungen. Aston Villa spielt richtig stark bislang. Sporting spielt stark. Gestern Manchester City geschlagen. Aber außer Liverpool fehlt mir gerade noch das Team, wo ich sage, die spielen jetzt eine überragende Saison bislang. Wenn ich noch jemanden rauswählen dürfte, vielleicht auch, weil ich selber gesehen habe, ist es tatsächlich der FC Barcelona unter Hansi Flick. Ja. Wie die gegen Bayern gespielt haben, mit was für einer Spielfreude. Lamine Yamal, Rafinha und Co., das war schon richtig, richtig stark und eine der besten Performances von Barca, die ich seit langem gesehen habe.
Sehe ich auch so. Also Liverpool, Barca und, also egal wie sie gestern gespielt haben, Real Madrid, you have to kill them before they are dead. Oder wie heißt der Spruch? Es ist so, Real Madrid kannst du, glaube ich, nie abschreiben und die schwarze oder weiße Magie in dem Fall hat ja auch schon einiges dafür getan in den letzten Jahren. Es bleibt spannend. Tom, viel Spaß heute beim Kommentieren. Vielen Dank, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Also, hört rein bei The Zone, wenn er dabei ist, und schaut auch vor allen Dingen rein. Abonniert hier diesen Podcast und den Newsletter Fever Pitch und da geht's morgen auch weiter. Vielen Dank und ciao, ciao.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.